Nordwestpassage.
2 Jahre Corona, 2 Jahre neue Normalität. Und noch immer herrscht rechtliches Schweigen. Zumindest öffentlich. Jetzt, wo viele Horrorszenarien doch nicht so katastrophal eingetreten sind. Jetzt, wo die Auswirkungen all der Maßnahmen sichtbar werden. Da beißt man sich in antiautoritären Kreisen doch lieber auf die Zunge und vermeidet den Austausch. An linken Analysen zu Corona mangelt es mittlerweile nicht mehr. Doch die tatsächliche Praxis daraus lässt immer noch auf sich warten. Allzu oft wird mit vorschnellen Labels hantiert und 110% Staat gegeben. Die vielbeschworene dritte Position neben Staat und rechter Ideologie ist praktisch nicht sichtbar. Wie auch, wenn der größte Minimalkonsens darin bestand, auf Abstand zu gehen und bestenfalls die eigenen 4 Wände nicht zu verlassen. Die dann doch, zumindest in einem Satz beschriebenen Verdammten dieser Krise, wie zum Beispiel Pfleger, wurden in Stich gelassen, wenn diese streikten. Sowieso. Mitleid für die systemrelevanten Armschweine war da. Es gab sogar Beifall. Aber warum nun solche Leute keine Lust auf Einschränkungen in ihrer kurzen Freizeit haben, wurde nicht verstanden oder mit Kopfschütteln quittiert. Wo genüsslich im Homeoffice die Prämien eintrudelten, mussten andere darum betteln. Man könnte das alles etwas entspannter sehen, wenn da nicht diese große Stille wäre. Ich selbst war einige Zeit lang in Sorge, hatte Verständnis für dieses und jenes, und natürlich gibt es in der Opposition zu den Maßnahmen eine gehörige Portion Wahn. Doch muss darüber gesprochen werden. Was mir im privaten Gespräch nun häufiger passiert, sollte auch öffentlich diskutiert werden. So ehrlich sollte man zu sich sein. Eine gute Grundlage zur Reflexion bieten dazu die Texte der Gruppe Autonomie und Solidarität. Seit Frühjahr 2022 erschienen einige Texte zum Versagen der Linken, zur Kritik der Wissenschaftsgläubigkeit und wie sehr Corona die soziale Frage berührt. Über all das habe ich mit 3 Leuten von der Gruppe gesprochen. Viel Spaß beim Hören. Ihr seid alle 3 Teil der Gruppe Autonomie und Solidarität. Eine Gruppe, ich zitiere euch jetzt mal zu Beginn, autonome Gruppe von Anti-Autoritären, die sich im Laufe des vergangenen Jahres zusammengefunden haben. Und zum Ziel gesetzt hattet ihr euch als Gruppe eine Kritik an der staatlichen Maßnahmenpolitik vorzunehmen, als auch die linken Stimmen, die es ja auch in den 2 Jahren auf jeden Fall gegen die Corona-Maßnahmen gab, dagegen auch Kritik zu äußern. Und dann in der Folge davon, eben aus der Kritik heraus, folgten jetzt einige Texte, die jetzt seit Frühjahr 2022 erschienen sind. Und ich würde jetzt gleich zu Beginn gleich auf einen Textbezug nehmen, der sich auch kritisch damit auseinandergesetzt hat, wie mit Wissenschaft umzugehen ist. Und ihr sagt ja gerade eben auch aus einer anarchistischen Perspektive heraus, dass es heutzutage auch innerhalb der Linken häufig an einer differenzierteren Auseinandersetzung mit Wissenschaft, dass es daran scheitert. Und genau, deswegen vielleicht auch einfach mal zu Beginn. Was meint ihr damit konkret, wenn ihr einen differenzierteren Umgang mit wissenschaftlichen Thesen fordert? Und vielleicht auch weiter gefragt, wie erklärt ihr euch, warum das Ganze dann auch im Zusammenhang mit Corona gerade von links in so eine Schieflage gekommen ist?
Genau, dann würde ich einfach mal anfangen. Ja, da sind wir auf jeden Fall der Meinung, dass das Verhältnis zu Wissenschaft und wissenschaftlichen Thesen in einer Schieflage geraten ist. Ja, für uns, wir haben da ein bisschen anderes Wissenschaftsverständnis. Wir finden ein wissenschaftliches Objekt, also eine Studie, eine Forschung oder wissenschaftliche Erkenntnis, kann eigentlich nicht wirklich getrennt betrachtet werden von wissenschaftlichen Subjekten, einmal und zweitens auch vom gesellschaftlichen Kontext. Um jetzt mal Beispiele zu nennen, also einmal eine Forschung ist immer davon abhängig, wer da forscht, so, ne? Das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern einfach daraus, wie ein Mensch sozialisiert ist, welchen Habitus er hat, welchen Werdegang er hingelegt hat, hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie das wissenschaftliche Objekt dann am Ende zustande kommt. Und natürlich der gesellschaftliche Kontext. Verschiedene Gesellschaften, auch historisch gesehen, haben immer sehr deutlich unterschiedliche Vorstellungen gehabt von essentiellen Fragen, von Wissenschaft, von Erkenntnis. Und ja, deswegen sind wir so ein bisschen der Meinung, diesen Objektivitätsanspruch, also vielleicht auch sehr positivistische Wissenschaftsbild, ist sehr verkürzt. Also das Wissenschaftsbild, das davon ausgeht, dass es die eine immer geltende, richtige Wahrheit nun auch gibt und dass diese sehr Objektivität von einzelnen Menschen, einzelnen WissenschaftlerInnen gefunden wird. Da würden wir ein bisschen widersprechen, diesen Objektivitätsanspruch an Wissenschaft, den gestehen wir den nicht zu. Diese Alternativlosigkeit von objektiver Wissenschaft halten wir sogar eher für ziemlich gefährlich, weil es tendenziell auch ja, darin abdriften kann, Autorität oder auch Totalität ja, zu legitimieren. Damit, dass man halt, kann man sich vielleicht einfach vorstellen, wenn es diese ganz klare positivistische Wissenschaft gibt und es halt einzelne Experten gibt, die halt dann irgendwie die Wahrheit besser kennen als die anderen. Warum sollten wir überhaupt jemand anderes fragen, ne? Also das ist so ein bisschen unser Kritikpunkt an diesem objektiven Wissenschaftsverständnis. Ich finde, in der Corona-Zeit hat man das eigentlich ziemlich gut gesehen, dass anstatt einem wissenschaftlichen Diskurs es oft eher darum geht, einzelne WissenschaftlerInnen einen sehr hohen Anspruch, eine sehr hohe, sehr viel Autorität entgegenzubringen. Was tatsächlich verwunderlich ist, da wir eigentlich eine sehr komplexe pandemische Situation hatten, ne? Auch mit Lockdowns, wo man entscheiden musste, was machen wir jetzt? Ein Phänomen von Politik und Gesellschaft, was die Gesellschaft massiv betrifft. Zum Beispiel, was sind die Folgen von bestimmten Maßnahmen? Werden Maßnahmen überhaupt umgesetzt? Da wurden halt Soziologinnen und Psychologinnen oder zum Beispiel auch andere VertreterInnengruppen überhaupt gar nicht befragt, sondern es wurde sich ziemlich auf einzelne Wissenschaften, also auf einzelne Wissenschaften wie Virologie und Epidemiologie festgesetzt, aber auch auf einzelne wissenschaftliche Akteure. Ja, und da muss man sich unserer Meinung nach eigentlich immer fragen, die präsenten WissenschaftlerInnen, das sind ja im Grunde Menschen, die zu KapitalismusgewinnerInnen zählen. Und die, oder entweder das oder sie sind staatlich angestellt. So oder so sind sie aber in jedem Fall staatlich geduldet. Weil, wenn du nicht die richtige Meinung hast, dann wirst du ja erst überhaupt gar kein Professor. Oder wenn du halt über was forschen willst, wo der Staat sagt, das wollen wir nicht, dann bekommst du dafür keine staatlichen Drittmittel. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der sich jeweils in dieser Lage war, dass diese staatliche Duldung, also dieses Aufsteigen zu großen WissenschaftlerInnen überhaupt gar nicht frei ist von irgendwelchen staatlichen und auch kapitalistischen Systemen und Zwängen. Insofern ist dieser aufgemachte, auch von vielen Leuten aufgemachte Widerspruch zwischen Staat, Kapital und Wissenschaft eigentlich so schwierig zu verstehen, weil diese Sachen eigentlich schwer voneinander zu trennen sind. Wissenschaft existiert halt nicht frei von Systemen, auch nicht frei von Interessen oder Ideologien. Und wie wir wissen, in kapitalistischen Staaten dient Wissenschaft zum einen Teil auch auf jeden Fall dazu, Herrschaft zu legitimieren. Mit Wissenschaft kann ein Staat zum Beispiel Wahrheitsansprüche aufstellen oder Alternativlosigkeiten aufstellen, sich zu legitimieren. Und das wurde zum Beispiel gar nicht kritisiert. Was eigentlich komisch ist, doch schade, weil die Kritik an dieser Form von Wissenschaft, von positivistischem Wissenschaftsverständnis, aber auch von den AkteurInnen und deren Eingenommenheit von Systemen, wurde ja eigentlich meiner Meinung nach auch vor der Corona-Lage und auch danach eigentlich immer sehr stark kritisiert. Man könnte sich zum Beispiel Ökonomen vorstellen, die ökonomischen WissenschaftlerInnen, bei denen sagt ja auch keiner, hört doch mal auf die Ökonomen, die uns dann erzählen, wie wir uns verhalten sollen, dass wir den Gürtel enger schnallen sollen und ganz viel Angst um unsere Arbeit haben. Erinnert sich vielleicht auch der ein oder andere, gerade vor allem auch den Linksliberalen, an dieses Meme aus den Känguru-Chroniken, jetzt spricht ein Experte. Also eigentlich gab es ja diese Wissenschaftskritik eigentlich meiner Meinung nach immer schon in der linken Szene. Vielleicht am populärsten durch Öcalan, der ja gerade dieses positivistische Wissenschaftsbild ja regelrecht zerstört hat in seinem Werk zum demokratischen Konföderalismus, wo er ja diese Legitimation, diese Alternativlosigkeit, dieser Wahrheitsanspruch, der den Staat durch die Wissenschaft eben oder auch dem Kapitalismus, dem Nationalstaat, durch den Anspruch der Wissenschaft so ein bisschen angenommen hat, vergleicht sogar mit einer Art Götzenverehrung, mit einer Art mit was Religiösem vergleicht, was dazu da ist, staatliche Autorität zu legitimieren. Ja, das hat sich leider ein bisschen verändert, so ein bisschen, genau wie du auch sagst, eine Schieflage bekommen. Die Linken haben dieses positivistische Wissenschaftsbild unserer Meinung nach sehr unkritisch übernommen, was sehr schade ist. Sie haben dann versucht, also viele linke Akteurinnen und Gruppen haben dann versucht, einzelne wissenschaftliche Subjekte haben sich herausgepickt, als die Guten gelabelt und dann versucht, diese Menschen als eine alternativlose Wissenschaftsklasse zu definieren. So war das von uns auf jeden Fall der Eindruck. Und genau diese Objektivität, die bei einzelnen WissenschaftlerInnen oder Forschungen postuliert wurden, dabei wurde der Diskurs auch tendenziell ausgeschlossen. Es wurde halt, die Leute waren sich sehr, sehr sicher, dass diese einzelnen WissenschaftlerInnen sind, die auf jeden Fall nicht kritisiert werden sollten, die eine sehr deutliche Meinung haben. So eine Art richtig oder falsch Wissenschaft, ne? Die richtigen, die guten, die auf unserer Seite stehen, die tendenziell immer recht haben und die auch die Wissenschaften, zum Beispiel, keine Ahnung, Sozialwissenschaften, die dann oder auch einzelne wissenschaftliche Akteure, die dann tendenziell wenig zu sagen hatten in diesem Weltbild. Und natürlich muss man auch anmerken, dass halt auch gerade die Politisierung von Wissenschaft kaum oder sehr wenig kritisiert worden ist. Zum Beispiel ein gutes Beispiel hier der Karl Lauterbach, der ja tendenziell Gesundheitsökonom ist, gelernter, der jahrelang Interessen von einem ökonomischen, kapitalistisch geführten Krankenhaus durchgesetzt hat, dem aber trotzdem dann aus vielen linken Kreisen eine Art ja, wissenschaftlicher Anstrich verliehen worden ist. Dass da viele Leute meinten, okay, der hat aber Ahnung davon. Auch das wurde überhaupt nicht kritisiert. Ja, also wir sehen auf jeden Fall, also gerade aus anarchistischer Perspektive, finden wir, dass da auf jeden Fall viele Widersprüche drinstehen, auch gerade zum anarchistischen Weltbild. Einmal das positivistische Wissenschaftsbild an sich, dass wir davon ausgehen, dass es diese objektiven Wahrheiten gibt, die aber auch einzelne Menschen objektiv und positiv finden können, ohne dass diese jetzt irgendwie subjektiv oder auch gesellschaftlich irgendwie durch den Habitus oder die gesellschaftlichen Kontexte irgendwie beeinflussbar sind, widerspricht sich, finde ich, schon so ein bisschen mit der Vorstellung, dass ja irgendwie jeder Mensch doch irgendwie was zu sagen hat und auch noch die Vorstellung, dass dieses auch noch in einem Staatensystem entstehen könnte, diese positivistische Wissenschaft, macht das Ganze noch ein bisschen unverständlicher. Ja, und natürlich auch, dass staatliche VertreterInnen, zum Beispiel auch bestimmte Expertenräte oder auch Menschen, die auf jeden Fall KapitalismusgewinnerInnen sind, die staatlich geduldet sind, als quasi eine Instanz, also eine staatskritische Instanz hingestellt werden, ist auch, finde ich, aus anarchistischer Sicht ähnlich schwer zu verstehen. Wie auch natürlich die Tabuisierung von Kritik, ne? Es war sehr schwer, meiner Meinung nach, da irgendwie auch an bestimmten staatlichen oder auch in der linken Narrativen Kritik zu äußern. Das wurde sehr schnell versucht, auch mit Kampfbegriffen runterzumachen und selten sich damit auseinandergesetzt, was sehr schade ist. Also ja, alles in allem wäre auf jeden Fall der Meinung, dass jede Autorität zu hinterfragen ist und ja, dass die wissenschaftliche Kritik leider in den letzten Corona-Jahren eine ziemliche Schieflage bekommen hat, wie du es auch sagst. Und das ist halt auf jeden Fall, ja, wir würden uns voll freuen, wenn die Wissenschaftskritik wieder populärer würde, auch gerade in linken Kreisen.
Genau, vielleicht gehen wir auch eh mal noch ein bisschen konkreter ins Detail und schauen uns nochmal an, wie die getroffenen Maßnahmen argumentativ belegt wurden. Du bist ja schon jetzt auf einiges eingegangen, was du von linker Seite aus kritisierst, also wie man sich darauf bezogen hat. Ihr schreibt ja selber in euren Texten, dass ihr generell von vielen dieser getroffenen Maßnahmen natürlich halt eben wenig haltet. Zusammengefasst habt ihr das mal auf einen Satz, wo ihr geschrieben habt, je marginalisierter Menschen sind, desto heftiger treffen sie die Maßnahmen. Und insofern haltet ihr auch von Lockdowns und 2G bzw. 3-Regelungen eigentlich nichts. Ihr kennt wahrscheinlich die Argumentation, die euch dann häufig von Linken begegnet werden würde. Die würden das Ganze dann als unsolidarisch abtun, als etwas, was vielleicht sogar auch mit den Punkten, die ihr anbringt, gar nicht so auf Kriegsfuß steht, vielleicht auch gesagt würde, ja, sind schon richtige Punkte, die ihr da trefft, aber über allem steht halt eine allgemeine Gesundheit und da muss man jetzt halt hier und da eben mal auch die Zähne zusammenbeißen und dann heißt es halt eben ganz konkret, es ist okay, wenn man seine Kontakte einschränkt, es ist okay, wenn man gefühlt in jeder Lebenslage die Maske trägt und zumindest war das ja noch in der Anfangszeit, vielleicht könnt ihr euch dann auch erinnern, unter den Hashtag Stay at Home gab es da ja auch so ein Stück weit eine Kampagne, die dazu aufgerufen hatte, mehr oder weniger die eigenen vier Wände nicht zu verlassen. Und genau, das alles sozusagen gelabelt als Solidarität. Und ja, was würdet ihr solchen Leuten erwidern, wenn die eben euch eben sagen, nee, also eure Argumentation trifft ein paar Punkte. Im Allgemeinen ist es aber trotzdem unsolidarisch.
Ja, also das Zitat, was du vorhin erwähnt hast, das kommt aus einem Text, der sich nennt Die soziale Frage und die neue Solidarität. Da wird in dem Text anhand von verschiedenen Fallbeispielen beschrieben, wie die Corona-Politik in sogenannten sozialen Einrichtungen, ja, was sie dafür Schäden und auch untragbare Zustände angerichtet hat, die eigentlich in der medialen Auseinandersetzung damit kaum Aufmerksamkeit gefunden hat. Der Fokus war sehr stark auf die körperliche Unversehrtheit gerichtet in einer gewissen Art und Weise und die Gesundheit, beispielsweise die mentale Gesundheit, nicht so stark in den Fokus genommen. Es ist auch nicht so, dass wir gegen die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona sind, sondern wir sind eben gegen eine zwanghafte Durchsetzung dieser Maßnahmen, gegen Pflichten und Zwänge, kann man eigentlich sagen. Weil da auch ein bisschen, da geht es auch in dem Text viel drum, der Begriff der Solidarität in gewisser Weise zu einer leeren Worthülse wurde oder vielleicht auch einfach ein unterschiedliches Verständnis von Solidarität zum Vorschein gekommen ist. Anhand von einem Beispiel würde ich das gerne mal vielleicht ein bisschen konkreter machen, was ich damit meine. Wenn zum Beispiel eine Maßnahme, wie es teilweise war, eine FFP2-Maske in fast jedem geschlossenen Raum tragen, das ist die Maßnahme. Das bedeutet aber auch, dass es für unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Auswirkungen gibt. Eine Maske hat teilweise 2 bis 3 Euro gekostet in gewissen Zeiten, als die Nachfrage groß war und bestimmte Gruppen auch meinten, Profit schlagen zu müssen aus, ja, hygienischem Mindestbedarf. Die Versorgung mit der FFP2-Maske war einfach nicht gleichmäßig in der Gesellschaft verteilt. Und dann kann man aus unserer Perspektive nicht von solidarischen Maßnahmen sprechen, wenn diese Maßnahmen Menschen unterschiedlich stark treffen. In dem Fall Menschen, die marginalisiert sind, weil sie einfach am Existenzminimum leben, finanziell gesehen, und es eben keine Ausgleiche gibt, zum Beispiel, die diese finanziellen Einbußen ausgleichen hätten können, dann ist aus unserer Perspektive kann man da nicht von einer solidarischen Maßnahme sprechen. Und unser Solidaritätsverständnis ist eben keins, wo man eine bestimmte Maßnahme, eine Pflicht erfüllt oder gerade den passenden Maßnahmencocktail, den die Regierung für einen bereithält, erfüllt. Und dann kann man einen Haken dahinter setzen und dann war man solidarisch, sondern Solidarität ist etwas, was nicht erzwungen werden kann, sondern im besten Fall auch den Gruppen gilt, die in den letzten 2 Jahren gerne mal vergessen wurden. Und das sind einige. Wenn man jetzt zum Beispiel auf die Maßnahmen 2G und 3G-Status eingeht, dann merkt man schon, dass die Solidarität selektiv war. Also Menschen, die keinen 2G oder auch 3G-Status nachweisen konnten, weil selbst 3G, was zuerst einmal so wirkt, als könnten alle daran dann teilnehmen und dann ist ja alles gut, das trügt eben auch, weil ein Testnachweis meistens an die Identitätsfeststellung gekoppelt war. Man konnte an öffentlichen Teststellen keinen anonymen Test machen und es gibt eben auch Menschen, die haben keine Papiere, die können vielleicht auch aufgrund von prekären Lebenssituationen nicht sich ständig ausweisen und die lässt eben auch ein 3G-Einlass komplett offen vor und führte dann wahrscheinlich dazu, dass die Menschen nicht zu den meisten Veranstaltungen oder öffentlichen Tätigkeiten diese eben nicht besuchen konnten. Somit es zu einer Vereinzelung kam und auch soziale Isolation, die ja psychisch große Folgeschäden auslösen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Man sollte, weil du das mit den Masken erwähnt hattest, wahrscheinlich dann auch nochmal in dem Zusammenhang auf die Maskendeals verweisen, weil du ja auch nochmal auf die Preise eingegangen bist, die es auf jeden Fall auch zeitweise dafür gab und die Verpflichtung und was das eben auch für Leute macht, die natürlich ein geringeres Einkommen haben. Ich würde jetzt mal auf einen Punkt kommen, der wahrscheinlich nochmal eine andere Kontroverse mit sich bringt, den ich bei euch interessant fand, weil ich den ein bisschen ambivalent gelesen habe. Und zwar wird man im Zusammenhang mit Corona natürlich nie umhinkommen, sich wahrscheinlich auch mit Verschwörungstheorien auseinanderzusetzen. Das begleitet das Phänomen seit Anfang an und war omnipräsent, gerade eben von links und warum man sich eben auch bei bestimmten Demonstrationen im Allgemeinen nicht einreihen darf, war natürlich häufig der Begriff Verschwörungstheorie im Raum. Und ich fand es ganz interessant bei euren Texten. Es gibt eine Stelle, wo ihr einerseits dafür plädiert, dass man nicht allzu läppisch mit dem Begriff umgehen sollte und eher für eine kritische, differenzierte Auseinandersetzung plädiert mit Verschwörungstheorien. Aber natürlich auf einer anderen Art auch sagt, okay, gerade im Zusammenhang mit Corona war teilweise so schräger Scheiß im Umlauf, wo es sich wirklich eben verbietet, damit sich näher auseinanderzusetzen und das vielmehr ein Weltbild offenbart, mit dem man sich wirklich überhaupt nicht gemein machen möchte und wo auch die Auseinandersetzung, zumindest der Austausch und man will sich vielleicht argumentativ noch irgendwo finden, einfach nichts bringt. Und mich würde mal von euch jetzt interessieren, könnt ihr das überhaupt sagen, wo ist da so eine Trennschärfe, wo man jetzt sagen kann, okay, da lohnt eben dieser kritische, differenzierte Umgang mit dem Ganzen und wo nicht, weil ich habe auch generell so den Eindruck, jetzt nach 2 Jahren Corona und Ehe nochmal so einer anderen Offenheit und einer anderen Selbstreflexion in Teilen der Linken, setzt man sich auch mit dem Begriff der Verschwörungstheorie nochmal ein bisschen anders auseinander, schaut vielleicht auch manchmal in eigene theoretische Texte aus der Vergangenheit, das geht auch gerne bis ins 19. Jahrhundert zurück und stellt dann fest, okay, vielleicht haben auch da die ein oder anderen Koryphäen teilweise auch steile Thesen aufgestellt, die sich dann teilweise dann aber doch auch bewahrheitet haben Und vielleicht ist man manchmal auch sehr vorschnell mit dem Begriff. Und das vielleicht noch als letztes dazu, vielleicht lohnt auch, das ist zumindest, finde ich immer, zumindest so begrifflich eine ganz gute Unterscheidung, wenn man jetzt sagt, das eine ist halt Ideologie, das andere ist halt Theorie. Kann man jetzt vielleicht auch abtun als ja, sowas, so nichtiger Unterschied. Aber vielleicht für meine Begriffe offenbart das auch nochmal mehr, wie die Auseinandersetzung um diesen Begriff stattfindet. Aber genau, was ist da eure Meinung so dazu?
Ja, da würde ich mich mal zu Wort melden. Verschwörungstheorie ist tatsächlich, das ist ja ein Begriff, der auch unter Schwurbel, vulgär gesagt, ziemlich viel Karriere gemacht hat in der Corona-Pandemie. Und im Prinzip ist das ein Begriff, mit dem ganz, ganz verschiedene Sachen bezeichnet werden, der natürlich auch zu einem Kampfbegriff geworden ist, zu einem Vorwurf, sei nicht so schwurbelig, was wird hier wieder rumgeschwurbelt, was natürlich auch klar in der Linken auch so verbreitet wurde und unter Linksliberalen genauso. Was halt zu bemerken ist, ist, ja, wie gesagt, ist ein Begriff, der ganz unterschiedliche Sachen beschreibt. Darunter eben das, was du als wirren Scheiß bezeichnet hast, was wir dann auch genauso sehen, wo wir dann auch sagen, mit solchen Leuten werden wir nicht gemeinsam demonstrieren können. Seien es die Reichsbürger oder halt Leute, die halt irgendwie die Existenz von einem Virus leugnen und teilweise wirklich mit ganz wirren Sachen dabei ankommen. Auf der anderen Seite wird dieser Begriff natürlich auch sehr inflationär angewendet gegenüber Menschen, die halt hinter staatlichem Handeln vielleicht auch aufgrund ihrer Erfahrungen der Vergangenheit, aber auch aufgrund akuter Sachen, ja, nicht die besten Absichten vermuten. Die denken, da stecken vielleicht noch andere Sachen dahinter. Auch da kann es natürlich abstruse Vermutungen geben. Aber genauso gut ist dieses Misstrauen oft vom Staat selbst auch geschürt worden oder von den Regierenden sehr stark geschürt worden. Also ganz berühmt ist zum Beispiel dieser eine Tweet vom März 2020, als es hieß, dass es ja vom Bundesgesundheitsministerium aus, als es hieß, es würde keine Maßnahmen geben, das seien Fake News. Fake News ist ja dann auch so ein Begriff. Und wenig später kam es dann tatsächlich aber zu Einschränkungen und Maßnahmen. Und ja, Menschen, die das erstmal so wahrnehmen, denken sich dann natürlich, oder können sich denken, hier wurde ich schon einmal getäuscht, ob das jetzt eine Absicht vom Staat war oder nicht, aber ich vermute jetzt, dass vielleicht noch andere Sachen im Raum stehen. Und deswegen ist es auch verwunderlich, wenn der Staat selbst einerseits zum Kampf gegen Verschwörungstheorien aufruft, da gibt es ja diverse Kampagnen auch gegen Fake News, andererseits aber auch einer der Hauptverbreiter ist naja, von Zweifel oder auch von Denken, das zu Verschwörungstheorien führen kann. Und insbesondere auch in der Corona-Pandemie. Also nicht nur eben dieser Tweet, wo man noch sagen könnte, ja, das wussten die selber nicht, aber dann halt auch in der Krisenkommunikation. Also zum Beispiel ganz früh hat dieser Begriff von der neuen Normalität sehr viel Karriere gemacht, Anfang 2020. Wenn man den gehört hat, es ist eigentlich eine ganz ungewöhnliche Krisenkommunikation, weil normalerweise wird in Krisen eher kommuniziert, dass alles wieder gut wird. Wenn sich jetzt alle an dies und das halten würden, dann wird schon wieder alles, wie es früher war. Aber auf einmal hat dieser Begriff, ja, ich denke, gerade auch also ich erinnere mich zum Beispiel an den Kanzler Kurz in Österreich, aber halt auch aus verschiedenen anderen Kreisen, die haben dieses Schlagwort neue Normalität angebracht, dass nichts mehr so sein würde, wie es jemals war. Alles würde ganz anders werden durch diese Pandemie. Und das wurde oft nicht erklärt, wurde aber zum Beispiel auch von kapitalistischer Seite benutzt. Also es gibt verschiedene Thinktanks oder Unternehmensgruppen, KPMG zum Beispiel, die diesem Begriff halt Bedeutung verliehen haben, unter New Normal dann halt eine starke Digitalisierungsagenda verstanden haben. Oder dass die Regierungsberaterin des österreichischen Kanzlers Kurz, Antonella Maj-Pochtler, hatte zum Beispiel in einem Interview Anfang 2020 gesagt, dass das jetzt die neue Normalität sei. Wir werden Instrumente am Rande des demokratischen Modells gebrauchen. Jeder Mensch wird eine App haben. Es wurde nicht weiter ausgeführt, was damit gemeint ist, aber dass das natürlich Misstrauen erzeugt und ja, Zweifel erzeugt und Menschen dann ins Grübeln kommen, stecken dahinter diesen Maßnahmen vielleicht noch andere Sachen, im Sinne einer Schockstrategie vielleicht, wie Naomi Klein sie ja auch beschrieben hat. Das ist ja, das wird auch oder wurde auch teilweise als Verschwörungstheorie oder als Schwurbel bezeichnet. ist aber etwas ganz, ganz anderes, als wenn jetzt zum Beispiel ja irgendwelche Reichsbürger dazu aufrufen, jetzt, keine Ahnung, ihr Reichsbürgersystem dazu etablieren oder dass die Anunnaki hinter irgendetwas stecken oder sonstiges. Also wie gesagt, das muss man differenzieren und da sind wir auch echt für einen differenzierteren Umgang und fänden das auch gut, wenn Linke auf diesen Schwurbelvorwurf nicht mehr ganz, also den auch kritischer sehen, da auch selber differenzieren können. Und auch betrachten eben, dass Menschen Misstrauen haben können aufgrund von Erfahrungen, die auch schon lange zurückliegen. Und ja, dass auch dieser bürgerlich-liberale, linksliberale Umgang mit Verschwörungstheorien, wie er im reichweitenstarken Sendern zum Beispiel zu sehen ist, oder auch mit Akteurinnen wie Michael Butter, Pia Lamberti, Katharina Nocun, ohne dass ich die jetzt übermäßig kritisieren will, aber dass deren Umgang mit dem Verschwörungstheoriebegriff eigentlich auch relativ selektiv ist, oft auch ungenügend ist. Beispielsweise sei bei Nocun genannt, sie hatte Anfang 2020 eben auch so verschiedene Messages verbreitet, auch über Twitter, wo sie gemeint, also wo ein Sticker zum Beispiel rumging, dass Bill Gates ist okay, Antisemitismus nicht. Dass Antisemitismus nicht okay ist, brauchen wir gar nicht diskutieren, klar. Dass aber darin so eine Aufladung steckt, dass halt Kritik an der Gates-Stiftung gleich antisemitisch sei, ist natürlich relativ unaufrichtig. Sie wurde dann auch kritisiert dafür, auch von linker Seite, hat dann aber dazu geäußert, ja, aber Gates, die Gates-Stiftung sei ja nicht so ein Problem, die würde ja anders als Jeff Bezos ihr vieles Geld dazu benutzen, Gutes zu tun. Gleichzeitig hat sie dabei aber auch nicht hinterfragt, dass dieses positive Image der Gates-Stiftung teilweise selber von ihr auch, weil die Gates-Stiftung sehr viel Geld für PR aufwendet und mit reichweitenstarken Medien halt diese auch verbreiten kann, diese positiven Messages halt selber auch so ein Bild schafft. Und das ist halt bedenklich, wenn jemand wie Nocun mit Lamberti zum Beispiel eines der einflussreichsten Werke über Verschwörungstheorien herausgebracht hat. Ich glaube, Fake Facts hieß das. Genau. Ja, dazu kann man eigentlich noch ganz viel mehr sagen, dass es in dieser Bubble eben auch, also auch werden strukturelle Verschwörungstheorien gar nicht oft bedacht, also oder strukturelle Verschwörungen, sollte man sagen. Beispielsweise wäre jetzt zum Beispiel von Noam Chomsky und Edward Herman zu nennen, das Propagandamodell, das zum Beispiel beschreibt, warum Medien, also reichweitenstarke Medien, nennen wir sie Leitmedien oder Mainstream-Medien, was auch immer es für Begriffe da gibt, warum die oft mit herrschenden Interessen korrelieren. Und zwar nicht, weil sich dort Gruppen in dunklen Räumen treffen und dort geheime Verschwörungen ausmachen, sondern weil da halt auch wirklich strukturelle Überschneidungen zu sehen sind, die halt wirklich sich aus dieser kapitalistischen Logik ergeben, auch aus Sensationslogiken, aus personellen Überschneidungen und so weiter. Und das müsste man eigentlich auch viel mehr betrachten. Das müsste auch beim Hinterfragen von Faktencheckern betrachtet werden, weil auch die sind nicht unabhängig. Es gibt in diesem Sinne keine Neutralität. Das ist auch gar nicht als Vorwurf nur gemeint, sondern es ist halt einfach eine Tatsache, die aber auch wirklich hinterfragt gehört. Und ja, also wir sind eben der Meinung, dass man diesen bürgerlich-liberalen Diskurs entziehen sollte. Der führt auch oft zu autoritären Forderungen, zum Beispiel, dass der Staat dann halt durch Zensurgesetze oder Überwachungsgesetze den ganzen Einhalt gebieten soll. Auch das wird medial gerne verbreitet. Also da gab es auch die Forderung dann von Klarnamenpflichten ganz am Anfang, um Fake News zu stoppen. Das haben natürlich auch Medienkonzerne so gesponsert, weil Medienkonzerne nicht nur Medienkonzerne sind, sondern weil die halt auch sehr viel mit Datenhandel an Geld verdienen und auch mit digitalen Identitäten oder auch mit Klarnamenpflichten sich halt auch ein Geschäftsmodell halt erarbeiten könnten. Springer ist zum Beispiel so ein Verlag, also der Axel Springer Verlag, dass die das dann fordern, ist klar, und das ist dann auch nicht eine böse Verschwörung, sondern es entspricht ja auch einer gewissen kapitalistischen Logik einfach. Oder dass auch Fake News bestraft gehören, aber dann kann man natürlich in Frage stellen, wer prüft das? Welche unabhängige Stelle gibt es überhaupt, um Fakten wirklich zu prüfen? Und kann das nicht einfach ein Instrument sein, auch einfach zur Repression, das dann im Übrigen auch Linke trifft und nicht nur Menschen, die wir nicht mögen? was du gefragt hast mit diesen verschiedenen Begrifflichkeiten, also da könnte man, die könnte man natürlich verwenden. Ich finde auch den Begriff Verschwörungshypothese gar nicht so falsch, also von einer Hypothese zu reden, die ja noch eine Vorform von der Theorie ist, die aber etwas plausibel erscheinen lässt und was nichts Anrüchiges sein muss, aber natürlich auch sein kann. Ja, auch Verschwörungsideologie und Theorie zu trennen, könnte man vielleicht in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung durchaus versuchen. Die Frage ist, wer im öffentlichen Diskurs dann die Hoheit über diese Begriffe auch hat. Also kann der nicht einfach Verschwörungsideologie, kann das nicht auch einfach auf andere Menschen angewendet werden, die halt, ja, die eigentlich keine Ideologen in dem Sinne sind oder die keine Verschwörungsideologien verbreiten. Genau.
Ja, da triffst du natürlich einen richtigen Punkt. Ich finde auch, ja, wenn du es gerade sagst mit der Verschwörungshypothese, das ist auf jeden Fall sicherlich ein brauchbarer Begriff für das Ganze. Und würde dir auf jeden Fall zustimmen, genau, was halt eben diese Auseinandersetzung auch angeht mit ja, diesen unterschiedlichsten Internetplattformen und ähnliches, die sich dann eben des Faktencheckings dann bedienen. Und genau, das würde mich vielleicht so dazwischen gefragt auch mal interessieren, wie da euer Eindruck so ist. Also ich finde das auch aktuell so ein Stück weit verstörend, wie das auch, also man kann ja wahrscheinlich, weil du hast Pia Lombardi als auch andere angemerkt, ich meine, es gibt Internetplattformen, die werden eben auch staatlich finanziert, die kriegen anderweitig Fördergelder. Man kann sich dann so ein bisschen seinen Teil denken, so warum das Ganze auch seine Grenze hat, was so die Radikalität der Kritik angeht. Ich finde es bloß wirklich immer wieder erstaunlich, wie sehr aber auch so tatsächlich autonome Gruppen, wo tatsächlich eigentlich keine Bindung so offen besteht, das Ganze aber so weit mitgetragen wird. Also mir geht's ganz oft so mit dem Begriff beispielsweise von Umsturz. Also wenn ganz oft davor gewarnt wird, Rechte haben Umsturzfantasien, dann weiß ich, was damit gemeint ist. Ich habe bloß manchmal den Eindruck mittlerweile, dass man, dass einige Gruppen auch in puncto ja, radikale Kritik immer so eine sehr krasse Grenze schnell ziehen, die so einen systemstabilisierenden Rahmen irgendwie nicht so richtig durchbrechen kann. Und alles, was halt irgendwie darüber hinausgeht, wo ich denke, das ist eigentlich auch ein Kernmerkmal radikaler Kritik, die eben immer auch eine systemische Kritik ist, das hat dann irgendwie immer so eine ziemlich schnelle Grenze und man hat halt immer ganz schnell Angst und überlässt aber auch dadurch halt ein ganz weites Feld mittlerweile irgendwelchen sinnfreien Texten, Aufrufen, die durchdrängt sind von rechter Ideologie, die dann eben von Aufstand, Umsturz etc. halt reden, wo man ganz genau weiß, in welchen Rahmen das dann halt eben stattfindet und dass das halt gerade auf dem Feld der Eigentumslogik halt definitiv nichts angerührt wird. Und ja, wie ist da vielleicht so euer Eindruck, gerade was eben so autonome Gruppen, Milieu und sonstiges halt angeht, wie sehr ist da noch von radikaler Kritik von zu halten?
Ja, also ich würde da auch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich habe auch den Eindruck, dass ja, von diesen Seiten dann teilweise unkritisch einfach auch Formulierungen, Wörter oder auch Narrative übernommen werden und dann halt praktisch gar nicht bemerkt wird, dass wie sehr das halt praktisch auch auf die eigene Vorstellung auch treffen könnte. Auch zum Beispiel, dass bestimmte Seiten, ohne sie jetzt konkreter zu benennen, aber es gibt zum Beispiel Seiten, die halt wirklich auch Kapitalismuskritik im Allgemeinen, jetzt nicht die verkürzte Kapitalismuskritik, sondern allgemein als etwas Schwieriges bis hin zu Antisemitisches erklären. Und das wird dann natürlich auch abgelehnt von vieler Seite, aber gleichzeitig werden diese Seiten halt dann trotzdem in anderen Sachen, wird ihnen blind vertraut oder es wird einfach so übernommen. Ja, das ist vielleicht dadurch zu erklären, dass diese Seiten halt auch wirklich die größten oder Reichweite stärksten sind und dass es halt auch von linker Seite recht wenige eigene Auseinandersetzungen mit diesen Themen gibt und dass vielleicht auch eine gewisse Angst besteht, dann halt auch selber als Verschwörungstheoretikerin benannt zu werden. Ja, das ist halt wirklich die große Frage, aber was es da noch für Ursachen für gäbe. Aber ich schätze mal, dass es wirklich diese, ich sag mal, Marktsättigung ist von gewissen Fakten-Checking-Seiten oder Anti-VerschwörungstheoretikerInnen-Seiten, die halt staatlicherseits oder auch systemfreundliche Narrative verbreiten gleichzeitig, sondern nicht nur aufklären, sondern eben auch in eine bestimmte Richtung aufklären, ja, dass es da halt relativ wenige Alternativen zu gibt.
Ja, absolut. Vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen ins, bohren wir da nochmal ein bisschen nach. Es gibt ja diese, also wenn es eine Kampagne gab in Deutschland, die mal so ein Stück weit von links eine mediale Resonanz erfahren hat, dann war es die Kampagne Zero Covid, die ist in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall aktuell voll in der Versenkung verschwunden ist. Also man kriegt da eigentlich bis auf dieses kurze Zeitfenster zu Beginn eigentlich gar nichts davon mit. Es gab halt wahrscheinlich deswegen auch die Aufmerksamkeit, gab es zu Beginn einige, ja, mehr oder weniger bekannte Linksintellektuelle, die sich darauf bezogen haben, die wahrscheinlich auch dafür gesorgt haben, dass das halt mehr publik wurde. Und ja, ihr habt ja auf jeden Fall euch auch zu der Kampagne geäußert, wo ja auch einige immer spöttisch anmerken, das Resultat von Zero Covid kann man auf jeden Fall in China beobachten. Und ihr zumindest hattet auch geschrieben, dass ihr von der Kampagne nichts haltet und sie sogar, dass sie mit voller Härte bekämpft gehört. Ich kenne jetzt immer die Kritik, dass sie natürlich auch eigentlich in puncto Maßnahmenpolitik ziemlich viel wahrscheinlich mitgetragen hat, wenn nicht sogar noch darüber hinausgegangen ist, was man staatlicherseits kannte. Es gab dann immer diese Anmerkungen, ja, Zero Covid ist aber eben auch dezidiert auf den Arbeitsplatz bezogen und es wird ja auch genau die Lohnarbeit mit einbezogen und das betrifft ja sozusagen auch die Teile, die ja sozusagen bei der staatlichen Maßnahmenpolitik immer hinten runtergefallen sind und dann auf bestimmten Ebenen geschaut wird, wie ein Schutz stattfindet und der fand dann natürlich beim Arbeitsplatz eben nicht so statt, aber wir achten da als Zero-Covid-Kampagne drauf und deswegen ist das doch eine unterstützenswerte und eben doch auch ein Stachel im gegen den Staat, gegen die staatliche Maßnahmenpolitik. Wie gesagt, die Kampagne ist eigentlich so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber vielleicht deshalb, weil es schon doch nochmal so das größte Echo gab, was es da von links irgendwie zu Zeiten der letzten 2 Jahre gab. Vielleicht könnt ihr da nochmal kurz drauf eingehen, warum die Kritik daran.
Ja, also wie du schon richtig sagst, Zero Covid hat auch auf jeden Fall gute Seiten gehabt, sei es da deshalb, was sie auch neben der Forderung, dass sie die Fälle runter auf Null oder nahe Null bringen wollen, wollten sie auch das Krankenhauspersonal entlasten, oder haben Entlastungspakete gefordert, forderten bessere Bedingungen für die Pflege. Das sind auf jeden Fall Sachen, die man positiv erwähnen sollte. Und auch der Ansatz, dass man sich auf Maßnahmen, also dass man sich auf die Arbeitsplätze fokussiert und nicht nur auf den privaten Sektor, ist an sich ein guter Ansatz, der aber auch nicht über die Probleme hinwegtäuscht und natürlich auch keine wirkliche Kritik an den staatlichen Narrativen in der Corona-Pandemie ist, ne? Indem man sagt, okay, anstatt Maßnahmen im Privaten, anstatt auf der Arbeit hat man zumindest schon mal geschluckt, dass es sowas wie Zwangsmaßnahmen, sowas wie Autorität, sowas wie Eingriffe in Grundbedürfnisse halt schon mal braucht, ne? Also, aber an sich auch kein, ist es auch nicht unbedingt der Grund, weswegen wir die Kampagne so hart kritisieren, sondern es sind vielleicht andere Gruppen, sie sind halt schlichtweg nicht umsetzbar und auch unwirksam und auch autoritär. Also vielleicht fange ich mal an mit der epidemiologischen Seite. Da hat die Kampagne Zero Covid hat ja als maßgeblich gefordert, das war ja auch der Namensgeber, Zero Covid, also die anderen Forderungen sind zwar toll, aber der Hauptaspekt, was ja auch der Namensgeber ist, ist es ja, dass die Kampagne die Fälle runter auf Null oder je nachdem, wie man fragt, nahe Null bringen wollte. Dabei wird aber so ein bisschen auch epidemiologische Effekte, wie zum Beispiel die voranschreitende Immunität, wichtig hierbei zu erwähnen, nicht sterile Immunität, sondern normale Antikörperreaktionen, T-Zellenreaktionen des Körpers, also Immunitäten, vernachlässigt worden und Infektionen somit halt unverbunden betrachtet werden. Insofern ist halt die Frage, wie wirksam ist es in einem Zeitraum Infektion, also die Prävalenz, also die Anzahl von Fällen sehr stark nach unten zu drücken, wenn man dann davon ausgehen muss, dass es eventuell dann zu einem Art Rebound-Effekt kommt, wenn zum Beispiel Immunitäten ausbleiben und dann die nächste Welle, die nächste oder auch die nächste Saison oder was als nächstes der nächste Anstieg dann umso größer ist, was man zum Beispiel auch an England und Portugal sind zum Beispiel Beispiele, an denen man das ganz gut gesehen hat. Die hatten im Frühjahr 2021, glaube ich, war das, auch sowas versucht mit nicht unbedingt Zero-Covid, aber mit einer sehr, sehr krassen, harten Lockdown-Strategie, auch auf temporäre Zeit ausgedrückt. Und da hat man gesehen, das, was Zero-Covid sich ja eigentlich auf die Fahne schreibt, dass wenn die Fälle einmal unten sind, dann brauchst du ja gar keine Einschränkungen mehr, überhaupt gar nicht funktioniert hat, weil sobald die Maßnahmen wieder aufgehoben wurden und dann irgendwann die Immunitäten deutlich, deutlich geringer waren als als die Ansteckungsraten, dann die Wellen wirklich, also dann die Fallanzahl ziemlich in die Höhe geschossen ist. Aber auch generell ist halt, stellt sich so ein bisschen die Frage, wie genau wollte Zero-Covid das umsetzen, ne? Also wenn wir überlegen, Fälle auf Null zu bringen, ein Virus komplett auszurotten, ja, ne, also es gibt auch einen Grund, weswegen andere Virenerkrankungen nicht vollkommen ausgerottet sind, ne, also. Und auch der Zeitpunkt ist ziemlich komisch, ne? Mitte 2021 war Corona schon sehr, sehr stark verbreitet. Also da müsste man ja wirklich, um wirklich jeden Fall irgendwie zu eliminieren, müsste man ja wirklich alle Menschen irgendwie, nicht mal national, eigentlich müsste man ja fast global denken, irgendwie eine Zelle sperren. Also das kommt mir schon sehr, sehr unwahrscheinlich vor und auch, um ehrlich zu sein, überhaupt gar nicht umsetzbar. Und selbst wenn man das unter Menschen ausrottet, wüssten wir ja bereits, dass das Corona auch über Tiere übertragen wird. Also da musste man... müsste man auch da ansetzen. Also, und es wurde ja auch empirisch eigentlich, also empirisch haben wir gesehen, dass es auch eigentlich nirgendwo funktioniert hat. Also es ist nicht nur in der Theorie quasi unmöglich, sondern auch in der Praxis hat es eigentlich nirgendwo so funktioniert, wie es gedacht war. Zum Beispiel China hast du schon angesprochen. Auch da wurde das Problem nie wirklich in den Griff bekommen. Die Zero-Covid-Strategie hat, abgesehen von den autoritären und unmenschlichen Nebenfolgen, halt auch einfach das Ziel, dass es wenige Infektionen gibt, überhaupt gar nicht erfüllt. Muss man bei den Zahlen vielleicht auch anmerken, dass China sowieso nur symptomatische Menschen testet, also zumindest in großen Teilen von China, und natürlich die Zahlen nicht eins zu eins zu vergleichen sind, aber das Eliminieren oder das Kleinhalten von Corona in China hat ja auch nirgendwo funktioniert. Auch in Neuseeland hat man es zum Beispiel gesehen, da hat ja die eigene Regierung am Ende zugegeben, ja, dass die Zero-Covid-Politik gescheitert ist. Also auch hier muss man sich auch fragen, gerade die viele Leute, die an einem sehr positivistischen Wissenschaftsbild immer noch festhalten, inwieweit sie überhaupt diese Umsetzbarkeit von Zero-Covid sehen. Und auch selbst wenn wir sagen, wir wollen versuchen, zumindest die Fälle sehr, sehr, also mit sehr starken Lockdowns die Fälle erstmal nach unten zu drücken und nicht gegen null, auch dann ist halt die Frage, wie soll das gehen? Die Grundversorgung muss ja irgendwie laufen oder ansonsten ist halt die Grundversorgung nicht mehr gesichert. Dann hast du eventuell bestimmte Services nicht mehr, es ist jetzt Feuerwehr, Krankenhaus, Supermärkte, wie soll das eingeschränkt werden, ne? Das Grundbedürfnis nach sozialer Interaktion müsstest du, wurde ja auch teilweise gemacht, nochmal deutlich stärker einschränken. Was ist, wenn die Menschen sich nicht daran halten, so, ne? Wenn sie einfach sagen, okay, ich mach da jetzt nicht mit, so, dann, was willst du mit denen machen, in einsperren oder direkt erschießen, so, ne? Tatsächlich, auch das ist eine sehr gute Frage. Klärt Zero-Covid auch überhaupt gar nicht aus, auf, wie genau sie sich das vorstellen und wie genau das gehen sollte. Abgesehen davon ist natürlich auch klar, dass das Zero-Covid eine Kampagne ist, die an Autorität und auch schwer zu überbieten ist, ne? Also wir wollen Grundbedürfnisse, zum Beispiel nach sozialer Interaktion, aber auch nach Versorgung, nach Versorgungssicherheit staatlich einschränken, und zwar auch wirklich über den Staat. Zero-Covid richtet sich tendenziell an den Staat. Das würde eine autoritäre Welt ergeben, welche wir eigentlich ja ansonsten immer bekämpfen. Der Staat sollte nicht über uns bestimmen und schon gar nicht über unsere Grundversorgung, über unsere Bedürfnisse. Aber Zero-Covid ist wenig bis gar nicht an diesen gesellschaftlichen Folgen von Lockdowns überhaupt interessiert. Und damit, also, schon gar nicht betrachtet der Reproduktion, der Normalisierung von den Kontroll- und Machtverhältnissen, zu denen es kommen würde, diese Autorität oder auch diese Permanenz von einem Ausnahmezustand, die damit geschaffen werden könnte, indem halt einfach ja, sich diese Macht- und Kontrolltechniken, diese Autorität normalisiert und indem wir sehen, okay, wir haben es jetzt schon mal gemacht, dann könnte der Staat zum Beispiel auch in kommenden Krisen sagen, okay, guck mal, was wir da gemacht haben. Wir können das ja wieder machen, ist ja ganz normal. So eine Autorität, ne? Und das ist halt was überhaupt gar nicht gesehen wird. Auch die negativen Effekte auf die Gesellschaft werden kaum betrachtet oder wenn nicht von der Kampagne und auch von den Unterzeichnerinnen der Regel unterschätzt. Seien es jetzt psychische Krankheiten, die Obdachlosen, Pflegebedürftige, die Menschen, arme Menschen, Menschen, die wir gar nicht alleine lassen wollen. Oder auch gesellschaftliche Folgen wie Inflation, die das natürlich auch mit anregt, die Bildungsschere, die Schere zwischen Arm und Reich. Oder auch in Sachen Menschlichkeit, dass todkranke Leute nicht mehr besucht werden dürfen. Also, nee, also ich würde sagen, Zero Covid ist zumindest auf jeden Fall schon mal keine Staatskritik, weil sie den Staat an sich nicht in Frage stellt, sondern sogar dem Forderungen an den Staat stellt. Und auch keine wirklich sozialdemokratische Kritik, weil sie in den meisten Punkten, den meisten Punkten staatliche Narrative schon vorauseilt, beziehungsweise diese einfach übernimmt und nur auf eine andere Art weiterdenkt. Und ja, die Kampagne ist nicht wirklich umsetzbar, also die Forderungen sind nicht umsetzbar gewesen und auch moralisch gesehen, da sie so autoritär sind, überhaupt nicht erstrebenswert. Und es war für uns unverständlich, wie sich so viele linke Gruppen dem auch oft sehr unkritisch anschließen konnten, dass viele Leute das unterschrieben haben, unter anderem auch wegen den anderen Punkten, was vielleicht auch eher verständlich ist, aber das Ganze gar nicht hinterfragt haben so, ne, und sich darauf gar nicht eingelassen haben. Und auch nach dem, was wir in China gesehen haben oder auch nachdem wir jetzt, was wir jetzt wissen, gab es von wenigsten der Gruppen oder auch von dem Bündnis selber, wie ich meine, auch bis jetzt keine wirkliche Distanzierung davon oder auch keine wirkliche Schuldeingeständnisse, dass man einen Fehler gemacht hätte. Auch das ist immer noch ziemlich verwunderlich, ne? Irgendwann ist das, wie du sagst, in der Versenkung verschwunden und dann wird einfach sich nicht mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, also, ja, wie gesagt, das hat viele, meiner Meinung nach auch viele generelle Probleme in der Linken offenbart und war keine wirkliche Kritik aus unserer Perspektive.
Vielleicht gucken wir mal jetzt ein bisschen in die Zukunft. Genau, wir sind ja jetzt gerade im Herbst 2022 und natürlich wird jetzt auch wieder ein bisschen mehr über Corona diskutiert und es gab auch schon erste Statements staatlicherseits, was zu erwarten ist. Vielleicht habt ihr das ein bisschen mehr verfolgt als ich. Ich muss auch gestehen, ich kann das jetzt nicht ganz detailliert wiedergeben. Der Aufschrei, den es jetzt ein Stück weit gab, nachdem Spitzenpolitiker nach Kanada geflogen sind und das alles ohne Maske stattgefunden hatte, war, dass insofern bekannt wurde, dass man in Zügen Maske tragen soll, im Flugzeug aber nicht. Ganz aktuell gab es jetzt auch den Aufreger, dass man in Heimen, wohl sind jetzt die Heimbewohnerinnen dazu verpflichtet, Masken zu tragen. Und wo ich auch auf jeden Fall eine Verschiebung in der Diskussion ein Stück weit feststelle, weil auch unter anderem Ulrich Schneider, der ja für den Paritätischen Wohlfahrtsverband spricht, auch eben ganz offen dazu aufgerufen hat, dass das halt gar nicht geht, dass man da eben so merkt, da hat man vielleicht auch nochmal einen anderen Blick mittlerweile drauf, als das noch irgendwie vor anderthalb, zwei Jahren der Fall war. Da hätte man vielleicht solche Maßnahmen, so Zähneknirschen nochmal mehr mitgetragen. Ja, das sind aber jetzt nur so zwei Schlaglichter. Ich weiß jetzt auch nicht zu sehr, was da in der nächsten Zeit droht, ob vielleicht auch bestimmte Maßnahmen gar nicht mehr in Betracht kommen, weil man ja schon im Allgemeinen feststellt, dass das auf jeden Fall eher hinten runterfällt, das Thema nicht mehr so heiß diskutiert wird. Es gibt eben auch andere Probleme aktuell, die deutlich breiter diskutiert werden, Stichwort Energiekrise. Und genau, da würde mich eben interessieren von euch, was denkt ihr, was gibt es da für mögliche Szenarien in der nahen Zukunft? Gibt es Maßnahmen, die vielleicht nicht mehr zur Diskussion stehen werden? Und ja, vielleicht greifen wir eben auch die aktuelle Krise mal auf. Also es gibt ja eben auch diese Sorge, dass jetzt halt trotzdem durch Corona, egal wie hart es dann wirklich ausfällt, dass dann wieder aus dem Hut gezaubert wird als eine Begründung, dass man vielleicht hier und da auch Versammlungsfreiheit einschränkt. Und das aber eigentlich vermutlich eher mit Blick auf ja, drohende Proteste bezüglich der Energiekrise. Ja, was ist euer Eindruck dazu?
Also, man verzeiht mir den Zynismus, aber Maßnahmen, die vermutlich nicht in Frage kommen, wo wir uns in Anführungsstrichen keine Sorgen machen müssten, ist so etwas wie der Ausbau von Pflege und besseren Löhnen. Ja, und auch die Bekämpfung von den ganzen Problemen im Gesundheitssektor, der scheint nun wirklich nicht zu den hohen Prioritäten zu zählen, auch wenn sich gewisse GesundheitsministerInnen damit profilieren mögen. Aber so strukturell ändert sich da scheinbar nicht so viel. Und es bleibt bei den hohlen Applausen am Balkon. Ja, auch das psychologische Hilfsangebote knapp bleiben, dürfte wohl so bleiben. Und das ist auch in der Hinsicht bedauerlich, wenn dann, um nochmal auf diesen Solidaritätsbegriff zurückzukommen, ganz kurz. Linke sagen, sie wären solidarisch mit den Risikogruppen, aber gleichzeitig halt mit den vielen Betroffenen von Maßnahmen eine erschreckende Kaltherzigkeit zeigen. Das ist hoffentlich etwas, was sich dann doch noch ändert, und da möchte ich dann auch nicht so zynisch schließen, sondern hoffentlich auch etwas versöhnlicher und sagen, dass sich in der Hinsicht was tut. Aber du spielst ja vermutlich wirklich auch auf die politischen Maßnahmen und ja, das Infektionsschutzgesetz an. Und ja, da könnte man schon eine gewisse Angst oder, naja, Sorge haben, dass sich Maßnahmen verstetigen. Andere würden sagen, das ist keine Sorge, sondern es ist auch gut so. Aber man kann natürlich auch hinterfragen, was deren Sinn ist und wie wirksam die auch sind und was es da noch für andere Sachen zu bedenken gäbe. Also klar, vorstellbar ist natürlich, dass es, wenn es zu größeren Demonstrationen käme, jetzt nicht über das Infektionsschutzgesetz selber, aber zum Beispiel über die epidemische Lage nationaler Tragweite, die ja wiederum Lockdowns ermöglichen würde und die andere harte Maßnahmen, also auch dem vermutlich vielleicht auch Demonstrationsverbote durchaus legitimieren könnte, dass darauf zurückgegriffen wird, diese Politik durchzukriegen, ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so einfach. Also kann man wirklich nur schauen, aber eine gewisse Sorge bleibt natürlich. Es ist vielleicht auch nicht ganz unvorstellbar, dass, wenn es zu sozialen Protesten oder ja wirklich großen Demonstrationen beziehungsweise wirklichen Krawallen oder so etwas kommen sollte, dass dann anhand der Tatsache, dass einige Leute keine Maske tragen, da interveniert wird und gesagt wird, wir müssen das jetzt alles wegen dem Corona-Risiko verbieten, ist in gewisser Weise natürlich auch eine Spekulation, eine Hypothese, aber jetzt nicht unbedingt eine Unvorstellbarkeit. Und es gibt auch verschiedene, auch in vielen Nachbarländern Deutschlands ist es ja bei weitem nicht so, dass die Maßnahmen nur aufgehoben bleiben sollen, auch wenn sie vermutlich momentan wirklich im Vergleich zu Deutschland die geringsten und die laschesten Regelungen haben. Aber in den Niederlanden wurde auch zum Beispiel lange debattiert, auch diesen digitalen Covid-Pass wieder einzuführen für ganz viele Bereiche. Und der wurde ohnehin von der EU-Kommission oder vom Parlament bis Juni 2023 verlängert. Das heißt, dieses Mittel ist immer noch da und das kann auch wieder zu Einlasskontrollen kommen. Deutschland will ja auch eine Farbcode-App einführen, an deren Stand halt zu erkennen ist, ob man frisch oder unfrisch geimpft ist, mit der man sich bei Eingängen ausweisen soll. Und ja, dass man da auch Sorge bekommt, dass vielleicht zukünftig diese Apps nicht nur dazu dienen, ja, ein Gesundheitsthema anzugehen oder halt auch wirklich vor Corona zu schützen, wenn sie das je konnten, in wirklich wirksamer Form, dann ist es vielleicht auch gar nicht so abwegig zu sehen, wie das mit anderen Technologien waren, die eingeführt wurden, dass die halt einen gewissen Function Creep erfahren haben oder dass halt PolitikerInnen, gerade also Innenministerien, aus dem Innenministerium, PolitikerInnen immer wieder ankamen und Erweiterungen von bestimmten Maßnahmen gefordert haben, die ursprünglich nur zu ganz bestimmten Zwecken gedacht waren und dann aber auch irgendwann mal zu einer Allgemeinheit werden. Und Auch die Corona Warn App der Bundesregierung, die immer sehr gelobt wird für ihren Datenschutz, bietet auch laut Artikeln von Netzpolitik durchaus Möglichkeiten zur De-Anonymisierung. Und dass jetzt ein Horst Seehofer Nachfolgerin oder eine Ursula von der Leyen vielleicht mal auf die Idee kommen, das Ganze von einer Tracing-App zu einer Tracking-App wieder umzugestalten, wie das ursprünglich auch der Plan der Bundesregierung war, scheint mir in Anbetracht vergangener Erfahrungen mit dem Thema Überwachung nicht so unwahrscheinlich. Und unter der Hand von Corona oder im Windschatten oder auch teilweise mit deren Begründungen wurden auch ganz andere Sachen beschlossen, die nach wie vor bleiben. Also der Staatstrojaner zum Beispiel im Jahr 2021, der durchgekommen ist. Diverse andere Überwachungsgesetze und ganz krass, weil das stand auch im Corona-Konjunkturpaket, wurde darin mit eingenommen, also ist ein Bestandteil davon, ist die sogenannte Registermodernisierung. Und das bedeutet im Prinzip, dass jetzt aus der Steuernummer, die 2007, meine ich, eingeführt wurde, und da wurde hoch und heilig versprochen, sie wird für nichts anderes verwendet, soll jetzt allerdings eine Art Personenkennziffer werden, wie das vielleicht Menschen aus der ehemaligen DDR kennen. Also eine Personenkennziffer, die halt praktisch also verknüpft ist mit Registern, die wiederum alle untereinander verknüpft sind, was eigentlich eine ziemlich krasse Überwachungsmaßnahme ist. Ob das jetzt verfassungsmäßig durchkommt, wird sich zeigen, aber es ist eben eine Maßnahme, die im Zuge des Corona-Konjunkturpakets beschlossen wurde. Und da sollte man vielleicht auch mehr drauf achten, und ich bin auch sehr verwundert, dass es da von linker Seite recht wenig Interesse an dem Thema zu geben scheint. Ja, und wir haben es ja wirklich mit mehreren Krisen zu tun, nicht nur mit den Pandemien, von denen es auch immer wieder neue geben könnte und die vielleicht zu ähnlichen Reaktionen führen, wie wir es jetzt erlebt haben, dass halt auch wirklich sich diese Geschehnisse wiederholen oder dass halt Unmöglichkeiten wie eben eine Tracing-App einzuführen, was vorher unmöglich schien, normalisiert werden und darauf halt wieder eine Steigerung in Form von einer Tracking-App oder sonstigen Sachen folgen wird, also krassere Überwachung. Wir haben natürlich auch die verschiedenen Kriege auf der Welt. Wir haben ja eine Wirtschaftskrise, die sich auch schon vor Corona angebahnt hat, eigentlich schon mindestens seit 2008, beziehungsweise es ist eine Kapitalismuskrise, die eigentlich schon immer gelaufen ist. Wir haben die Klimakatastrophe. Und das sind allesamt Faktoren, die natürlich zu Autoritarisierungen führen können. Und ich versuche es mal mit einer negativen und mit einer positiven Vorhersage. Also eine negative Vorhersage wäre vielleicht, dass tatsächlich der Staat immer weiter zur Autoritarisierung neigt, um Kontrolle zu gewinnen in Anbetracht der Krisen. Dass eben auch die digitale Transformation des Kapitalismus ganz viel Autoritäres in sich trägt. Und dass die Linke hier wenige Antworten hat, beziehungsweise sich gar nicht wirklich aufrafft, und dass sie halt auch in weiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr als eine Kraft wahrgenommen wird, die für ein besseres Leben steht und die für also die KapitalismusverliererInnen steht, sondern dass die halt als staatstragend oder als passiv wahrgenommen wird. Also parlamentarisch ist die Linke quasi non-existent, könnte man sagen. Außerparlamentarisch ist sie mit Streitereien und Spaltungsprozessen beschäftigt. Linksliberale hingegen gewinnen da ganz viel Deutungshoheit mit teilweise sehr bizarren Anmaßungen, also dass zum Beispiel Armut und Verzicht als durchaus kulturelle, bereichernde Erfahrung doch wahrgenommen werden könnte, habe ich bei einer reichweitenstarken linksliberalen Influencerin so gelesen. Das ist ja natürlich auch ein Hohn, und das ist natürlich auch, hat nichts mit linker Politik zu tun, wird aber natürlich so wahrgenommen, und wenn da kein Widerspruch von links kommt, wird ohnehin den Rechten das Feld überlassen, und das wäre die absolute Katastrophe. Aber ja, also auch so etwas wie Bundeswehreinsatz im Inneren, was sich unter Corona auch vorangebracht wurde, könnte man sagen, Polizeigesetze, das kann natürlich auch weiter verschärft werden. Und eine Linke, die nur dazu neigt oder darauf reagiert, indem sie sich in alberne Dino-Kostüme hüllt und am Straßenrand steht und Schnappi singt oder halt irgendwelche Phrasen auf irgendwelche Demonstrationen äußert, die wird dieses Phänomen von dem, was sie da bekämpfen will, auch nicht bekämpfen können. Das dient höchstens zur Selbstunterhaltung und zur Selbstüberhöhung, aber so wird das nichts. Und um aber mit was Positivem vielleicht abzuschließen, denke ich schon auch, dass jetzt auch mit diesem Inflationsthema Linke auch wirklich soziale Themen wiederentdecken und dass auch Obrigkeitskritik wieder eine Rolle spielen wird und auch, was du ja gesagt hast, dass auch Verschwörungstheorien differenzierter gesehen werden und nicht nur halt ja darauf reagiert wird, wie gewisse AntischwurblerInnen, wäre natürlich wünschenswert und schön und ja, dieser allgemein, diese linksliberale Deutungshoheit halt auch schwindet. Sieht man ja auch, dass sich die Grünen ziemlich entzaubern, jetzt auch in puncto Klimakatastrophe mit Lützerath, dass die, ja, oder auch mit anderen, ganz anderen Themen, dass das halt wirklich nicht die ProblemlöserInnen sind, sondern halt auch wirklich, ja, eine Verstetigung der ganzen Probleme auch bedeutet. Und ja, es bleibt zu hoffen, dass Klassenkampf wichtiger wird oder ein Klassenbewusstsein auch. Wir können gar nicht sagen, was wirklich kommt. Also es gibt natürlich auch immer wieder Unvorhersehbarkeiten und Zufälle. Die können auch die Gesamtlage nicht nur zum Schlechteren, sondern auch zum Besseren ändern. Und ja, ich schließe vielleicht auch noch mal ein bisschen zynisch. Also Deutschland oder die deutsche Linke hat vielleicht wenig Aussicht, aber meine Hoffnungen liegen da so auf Frankreich und Griechenland und Katalonien und viele andere Länder, wo man wirklich sieht, dass es, also Chile zum Beispiel auch noch, wo man sieht, dass soziale und revolutionäre Bewegungen sich nicht mit dem Status quo abfinden und dass das vielleicht auch auf Deutschland ein bisschen überschwappen könnte. Und was mich auch jetzt gefreut hat zu sehen, ist, dass das Ibo-Ibo-Kollektiv, wenn man sie richtig so ausspricht, aus Berlin, letztens auch auf einer Demo waren und da dafür gesorgt haben, mit anderen AnarchistInnen und Linken die Faschos rauszuhauen. Und so, dass sie sich keine sozialen Proteste aneignen können. Und das hat in Frankreich auch ganz gut geklappt mit den Gilets Jaunes. Und das ist halt eine Aufgabe, die eigentlich gut und richtig ist. Und damit könnte die Linke auch in Deutschland wieder recht viel gewinnen.
Ja, das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Ich halte mich da mal bezüglich Analysen und Hoffnungen speziell in Ostdeutschland ein Stück weit zurück, wie sehr man da gut und erfolgreich intervenieren könnte bei solchen Protesten. Das ist leider dann schon wirklich arg verhärtet, was rechte Ideologie angeht. Ich kann das auf jeden Fall teilen. Ich glaube, im Großen und Ganzen liegen da auch teilweise eher die Hoffnungen in anderen Ländern und dass eher auf dem Wegen etwas rüberschwappt oder da auch nochmal vielleicht anderweitig irgendwie Druck besteht, weil man sich dann vielleicht dann doch auch eben transnational begegnen muss auf unterschiedlichsten Ebenen. Und genau, muss man einfach natürlich schauen, was die Zukunft dann bringt. Ja, aber hier in Deutschland sieht es auf jeden Fall eher düster aus, was das Thema angeht. Vielleicht wollte ich zum Abschluss doch noch mal so eine, naja, vielleicht eher kleine Metadiskussion anstoßen. Das betrifft dann auch wieder etwas konkreter Corona und Maßnahmen und lässt vielleicht auch noch mal so einen Ausblick auf eine radikale Kritik im Allgemeinen zu. Und zwar gibt es ja eben diese Diskussion darum, wie mit Maßnahmen umzugehen ist. Und ihr macht ja auf jeden Fall stark, dass ihr mit Impfpflicht nichts anfangen könnt, dass ihr das als eine Zwangsmaßnahme haltet, von der man auf jeden Fall absehen muss. In einem anderen Text macht ihr aber auf jeden Fall diese Massentests stark. Manche würden wahrscheinlich sagen, ja, das ist jetzt keine Spritze. Trotz alledem fühle ich mich da auch in meiner körperlichen Unversehrtheit verletzt. Das kann man wahrscheinlich nochmal detaillierter diskutieren. Mich interessiert aber gar nicht jetzt so sehr, wie sehr das jetzt sozusagen die körperliche Unversehrtheit betrifft, sondern mich würde mal interessieren, wie ihr das seht, weil ja manche ja das halt eben schon in einem größeren Rahmen sehen und weil wir jetzt auch gerade eben über deutsche Gesellschaft gesprochen haben, der ja nicht zu Unrecht häufig so ein gewisser Untertanengeist nachgesagt wird, wäre jetzt mal interessant von euch zu hören, was ihr davon haltet, dass diese Maßnahmen der letzten 2 Jahre ja schon auch ein gutes Training in Bezug auf Disziplinierung und Kontrolle für die Bevölkerung bedeuten? Also wie sehr, ja, kann man das sagen, dass halt dadurch auch ein Stück weit so ein Rahmen jetzt geschaffen wurde, der auch nochmal so eine Gesellschaft ja eben nochmal anders diszipliniert hat und das auf jeden Fall eben auch für unterschiedlichsten Feldern seine Auswirkungen hat? Oder kann man auch feststellen, die Leute sind eigentlich eher angenervt von dem Thema, so richtig berühren tut's viele nicht mehr und vieles, was da in den letzten 2 Jahren stattgefunden hat, kann man genauso gut wieder abschütteln und hat jetzt nicht so diese Nachwirkungen. Das würde mich jetzt mal noch zum Abschluss unseres Gesprächs interessieren, wie ihr das einschätzt. Also kann man, der Begriff der Biopolitik hat ja zuletzt auch wieder mehr Karriere gemacht, kann man also sagen, da gab es jetzt den großen biopolitischen Angriff.
Was du eben erwähnt hattest mit den kostenlosen Massentests, wir beziehen irgendwie die Forderungen für kostenlose Tests darauf, dass wir sagen, okay, wenn es schon 3G gab, dass dann die Maßnahmen eben auch zugänglich sein sollten. Also dass dann zumindest die Tests kostenlos für alle zugänglich sind, was ja zum Teil letztes Jahr wieder ausgesetzt wurde, die kostenlosen Tests, dass da eben ein Ungleichgewicht gab von Menschen, die eben dann mit der Impfung quasi frei waren, Freifahrtsschein hatten und sich eben nicht mehr testen mussten und man im Prinzip auch gar nicht wusste, sind die Personen jetzt infiziert oder nicht, weil ist ja eine Impfung da. Und dann Leute, die sich halt eben irgendwie freitesten konnten oder wie auch immer. Das war eben unser Take dazu, dass kostenlose, also es weiterhin die Möglichkeit geben muss, sich kostenlos zu testen. Vielleicht dann nicht so, dass jetzt nicht so klingt, wir haben gefordert, dass alle sich massenweise jeden Tag testen müssen. Ich glaube, das war nicht das Narrativ, was wir benutzt haben. Generell die Perspektive zu was für Pflichten in einer Gesellschaft sehen wir als erstrebenswert an. Für uns sind Pflichten keine erstrebenswerte Art, gesellschaftlich etwas zu erreichen. Ich glaube, man hat während Corona viel gesehen, dass Menschen es gewohnt sind, Dinge, die sie für sinnvoll erachten, in dem Fall jetzt zum Beispiel eine Maßnahme, die für sinnvoll erachtet wird, um Corona im Umfeld einzudämmen, direkt in Gesetze und Pflichten und Regeln gegossen werden müssen, damit sie wirksam sind. Das Narrativ ist dann irgendwie häufig, ohne eine Pflicht macht das ja niemand und genau, deshalb muss quasi die harte Hand her und das alles durchsetzen. Ich persönlich wünsche mir eine Gesellschaft, die sich dahin bewegt, dass Menschen mehr Autonomie gewährt wird, dass sie selber abwägen können, was sie für sinnvoll erachten. Das geht natürlich auch in gewisser Weise nur, wenn einen gleichmäßigen Zugang zu Wissen darüber gibt. Das Wissen, das mir dann ermöglicht, eine für mich und mein persönliches Umfeld oder mein größeres Umfeld eine plausible Entscheidung zu treffen. Das ist aktuell aus unserer Perspektive nicht gegeben. Also es gibt nicht die Möglichkeit, sei es durch Lohnarbeit 24/7. Es gibt einfach nicht den gleichmäßigen Zugang zu diesem Wissen, wodurch ich mir dann auf meine eigenen Art und Weise meine Entscheidung treffen kann. Das führt dann häufig zu den Rufen nach Regelungen und Durchsetzungen von vorhandenen Maßnahmen, vielleicht auch als Symptom der eigenen Ohnmacht im jetzigen politischen System. Ich würde da ein bisschen entgegnen, dass nur weil ich etwas für sinnvoll erachte, ich noch lange nicht möchte, dass es zu einer Pflicht wird. Wenn ich es zum Beispiel für sinnvoll erachte, eine Maske zu tragen, damit es zu weniger Infektionen im Innenraum oder bei Massenversammlungen kommt, dann ist es erstmal positiv, dass ich dieses Wissen darüber habe. Aber ich wünsche mir dann schon auch, dass ich und alle anderen selber abwägen können, was ich mit dieser Information mache. Weil eine Pflicht bedeutet immer, dass wenn ich diese Pflicht nicht durchsetze, dass ich dafür bestraft werden kann. Und ja, wir lehnen halt eine Gesellschaft ab, die durch Pflichten und Strafen funktioniert, weil da ganz klar für uns nicht jetzt in dem Fall von Corona Gesundheit im Vordergrund steht, sondern schon auch eine Art von Disziplinierung. Ich maße mir nicht an, darüber zu entscheiden oder jetzt ein Urteil mir darüber zu fällen, ob man das wirklich als biopolitischen Angriff deuten kann. Aber ich denke doch, dass viele von uns in unserem Umfeld Situationen bemerkt haben, wo man merkt, dass Menschen bestimmte Kontrollinstrumente, Machtinstrumente, die ihnen gegeben werden, dann auch nutzen und es zu diskriminierendem Verhalten kommen kann, wo eben auch nicht die Gesundheit im Vordergrund steht, wie es dann häufig geframed wird beim Umsetzen dieser Maßnahmen. Vielleicht, ja, einfach als kleines Beispiel, wenn in einem Bus eine Maskenpflicht herrscht, dann ist diese Pflicht erstmal relativ unflexibel. Also der Pflicht ist es egal, ob ich alleine nachts im Bus sitze oder ob ich mit 30 Personen eng an eng in diesem Bus sitze. Und in dem Sinne können Pflichten meiner Meinung nach nicht adäquat auf Situationen reagieren. Und da sie nicht auf individuelle Einzelsituationen reagieren können, bergen sie halt schon die Gefahr, einfach pauschal zu gelten und nicht darauf Rücksicht zu nehmen, wenn durch persönliche Sachen gerade nicht möglich ist, diese Pflicht auszuführen oder einfach nicht nur nicht möglich, sondern auch nicht erwünscht ist, diese Pflicht gerade auszuführen. Und ich finde es schade dann zu sehen, dass durch diese Gesetze oder durch die Regierung eingesetzten Pflichten dann auch man im zwischenmenschlichen Miteinander ein gewisse Art von Alltagsautorität oder Autoritismus bemerkt. Also, dass der Busfahrer, der dann die Macht oder die Kontrolle darüber bekommt, ob er will oder nicht, zu schauen, ob alle im Bus eine Maske tragen, diese Macht kann dann eben im Alltag auch ausgenutzt werden und wird sie häufig dann auch.
Ja, ich danke euch auf jeden Fall sehr für das Gespräch. Ihr schreibt sicherlich weiter Texte, die man online findet. Ihr habt ja auch einen Telegram-Kanal. Man findet euch bei Twitter und man kann euch auch ganz klassisch E-Mails schreiben. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt vielleicht nicht besprochen hatten, was ihr noch gerne loswerden wollt oder sonstiges?
Ja, wo du gerade schon erwähnt hast, wo es uns überall zu finden gibt, sind auf jeden Fall auch immer sehr... ja, sehr dankbar für Anregungen, für Kritik, für Diskurs, falls jemand einen Diskurs suchen will, kann uns auch gerne über die Kanäle erreichen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall bedanken für das Interview und auch, dass wir hier sein durften.
Ja, also wirklich herzlichen Dank auch für die Fragen. Also auch kritische Fragen finden wir, also reagieren wir auch gut. Also gerne über E-Mails an uns. Ja, im Diskurs sind wir auf jeden Fall auch offen gegenüber. Und ja, was ich noch sagen wollte, man findet uns vielleicht auch demnächst bei Mastodon, nicht nur bei Twitter. Das noch als kleine Ergänzung. Auf jeden Fall vielen Dank.
Ich würde mich daran anschließen. Ich denke, man hat jetzt auch irgendwie bei uns in der Gruppe ganz gut gesehen, dass die Fragen, die du uns gestellt hast oder im Vorhinein schon das Gespräch, was wir hatten, auch nochmal dazu geführt hat, dass wir uns mit unseren eigenen Positionen auseinander nochmal gesetzt haben. Was, glaube ich, immer ganz positiv ist. Und wir sind gespannt, was die Zukunft so bringt und bleiben stabil anti-autoritär, hoffentlich auch mit Texten dabei. Danke dir.